Breitband. Medien und Meinungen.
Heute von und mit Jennifer Rieger. Hallo.
Hallo.
Und du hast uns einen Politik-Zombie mitgebracht. Die Vorratsdatenspeicherung ist wieder da. Nachdem die Bundesregierung 2010 mit ihren Plänen zur Vorratsdatenspeicherung beim Bundesgerichtshof abgeblitzt war, gibt es ja momentan einen weiteren Versuch.
Im Frühjahr wurde ja schon ein neuer Gesetzesentwurf vorgestellt. Möglichst grundrechtsschonend sollte die neue Regelung werden. Das twitterte Justizminister Heiko Maas im April. Diesen Montag gab es dazu im Rechtsausschuss des Bundestags eine Expertenanhörung. Was ist das Ergebnis?
Ja, der Gesetzesentwurf unterscheidet sich technisch in ein paar Punkten von der letzten Version. Zum Beispiel sollen Telekommunikationsdaten künftig nicht mehr ganz so lang gespeichert werden, wie das ursprünglich mal geplant war. Verbindungsdaten, also Informationen darüber, wer wie lange mit wem telefoniert, mailt oder SMS schreibt, sollen künftig nur noch 10 Wochen lang aufgehoben werden. Standortdaten, also wo sich ein Handynutzer ungefähr aufhält, 4 Wochen lang. Und außerdem dürfen Behörden nur auf diese Daten zugreifen, wenn ein konkreter Verdacht besteht. Aber trotz dieser Änderungen sind ein paar Juristen skeptisch. Der Knackpunkt ist nämlich, dass die Daten ohne Anlass erhoben werden. Und das ist grundgesetzwidrig. Das findet zumindest Eckehard Schäfer, der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer.
Es ist immer wieder derselbe Vorwurf. Es werden Millionen von Bürgern, die durch ihr Verhalten keinerlei Veranlassung zu einem entsprechenden Eingriff geboten haben, unterstellt, dass sie in strafrechtlich relevanter Weise möglicherweise angetroffen werden können. Das ist meiner Ansicht nach nicht akzeptabel, weil man Zweifel daran haben muss, dass allein ein Verwertungsverbot genügt, um sicherzustellen, dass der unbescholtene Bürger nicht verfolgt wird.
Aber es gibt das Argument für die Vorratsdatenspeicherung, wo gern betont wird, wie wichtig die Daten für die Bekämpfung von Internetkriminalität sind oder dass sie helfen, terroristische Anschläge zu verhindern.
Und deswegen hätten BKA und Staatsanwaltschaft auch ganz gerne längere Speicherfristen. Diesen Einwand finden Kritiker aber völlig absurd, denn schließlich gibt es ja alle möglichen Lücken in der Überwachung, die Täter ausnutzen könnten. Wenn sie zum Beispiel geliehene Handys verwenden oder ihre IP-Adresse verschleiern, dann helfen Vorratsdaten auch nicht weiter.
Wer noch ganz gerne unsere Daten auf Vorrat speichert, ist Facebook. Und aufgrund dieser Daten entscheiden dann wiederum Algorithmen, was auf unserer Facebook-Seite angezeigt wird.
Und letztes Jahr hat sich dann Mark Zuckerberg sein eigenes AI-Lab, also einen Platz für die Forschung an künstlicher Intelligenz, zugelegt. Gesichter erkennen geht ja mittlerweile schon länger. Was kommt als nächstes?
Ja, nach der automatischen Gesichtserkennung für Fotos wagt Facebook sich jetzt an Programme, die automatisch Videos anschauen können und dann erkennen, was darin passiert. Und ein Hintergedanke ist, dass viele Online-Videos ohne Metadaten oder beschreibende Text daherkommen und sich deswegen schlecht klassifizieren lassen. Das wird aber noch eine Weile dauern, denn Videoanalyse ist eine ziemlich komplexe Aufgabe für künstliche Intelligenzen. Facebooks Prototyp kann aber inzwischen immerhin schon unterscheiden, ob in einem Video Basketball oder Pingpong gespielt wird.
Ja, und während Facebook noch daran feilt, Filmchen zu analysieren, gibt sich Netflix alle Mühe, uns möglichst schnell danach süchtig zu machen. Die Online-Videothek hat 25 Fernsehserien analysiert, um herauszufinden, ab welcher Folge aus den geneigten Zuschauern dann wirklich willenlose Junkies werden. Was ist das Ergebnis?
Mit dabei waren unter anderem Breaking Bad, How I Met Your Mother und House of Cards. Und das Ergebnis war ein bisschen überraschend. Es hebelt nämlich eine Binsenweisheit des Seriengeschäfts aus. Die Sucht stellte sich nämlich bei keiner der untersuchten Shows schon bei der Pilotfolge ein, sondern frühestens ab der zweiten Episode. Und bei How I Met Your Mother zum Beispiel zappelten die Zuschauer sogar erst ab Folge 8 am Haken. Netflix gelobt aber diese neu gewonnenen Erkenntnisse nicht zu missbrauchen. Diese Ergebnisse sieht man als Bestätigung, dass weiterhin alle Folgen auf einmal zur Verfügung gestellt werden sollten. Aber auf die kreative Freiheit der Drehbuchautoren soll diese Studie keinen Einfluss haben.
Vielen Dank, Jennifer Rieger. Falls Sie noch mehr darüber wissen wollen, was uns zu Seriensüchtigen macht, das und alle anderen passenden Links zu den Medienmeinungen gibt es bei uns auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich habe aber noch eine Frage. Was ist die letzte Serie, an der ihr da hängen geblieben seid und in welcher Folge?
Ich bin tatsächlich mal bei Folge 1 wirklich hängen geblieben und das war bei True Detective.
Anekdotische Evidenz, dass die Studie nicht ganz stimmt. Ja. Und Jennifer?
Ich brauche eigentlich meistens 2 Folgen, aber das ist völlig unabhängig davon, welche Serie.
Ja, das finde ich, muss auch sagen, ich konnte mich jetzt gar nicht erinnern, was die letzte Serie ist, wo ich so richtig hängen geblieben bin. Aber alle, die ich geguckt habe, die mich auch nur so halb begeistert haben, habe ich tatsächlich nur geguckt, weil sie verfügbar waren. Wenn sie nur so eine Folge und dann muss man warten, dann wird es tatsächlich uninteressant. Ich glaube, die Studie hat recht.
Ich glaube ja, ich würde nicht dranbleiben, wenn mich die erste Folge nicht bekommt.